Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videopodcast-Folge. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich spreche heute über ein Thema, was uns im BU-Check immer wieder begegnet, und zwar um das Thema BU-Rentenhöhe. Wie hoch sollte die BU-Rentenhöhe angesetzt werden? Und auch, was ich immer wieder sehe und wahrnehme, und auch die Zahlen zeigen tatsächlich in Statistiken, warum Frauen unterversichert sind beim Thema Berufsunfähigkeit. Das schauen wir uns heute in der heutigen Podcast-Folge an. Eine kleine Anekdote aus der Beratung. Wir haben immer wieder BU-Checks, wo wir sehen und wahrnehmen, jemand hat 1.000 Euro BU-Rente abgesichert. Nicht so viel mehr, nicht so viel weniger und sagt irgendwie, ja, passt schon, ist okay. Ich habe eher gedacht, wir sprechen jetzt über die Kondition, obwohl es dann über die BU-Rentenhöhe geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo sehr, sehr viele Fallstricke sind, die, glaube ich, vielen nicht bekannt sind. Und da möchte ich gerne in der heutigen Podcast-Folge aufräumen und mit euch gemeinsam durchgehen, wie hoch sollte die BU-Rentenhöhe sein? Was muss ich mit einkalkulieren? Ich habe auch ein Beispiel mit dabei, dass wir es einfach mal so an zwei Beispielpersonen so ein bisschen durchrechnen. Was ist wichtig? Wie hoch sollte es ungefähr sein? Und wo solltet ihr prinzipiell bei dem Thema auch aufpassen? Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch. Nochmal kurz als Wiederholung. Ich weiß, ich sage es öfters mal in Podcast-Folgen. Ich will es nur einmal kurz zusammenfassen, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Wenn du nicht mehr arbeiten kannst, was kannst du vom Staat erwarten? Hier gab es nämlich eine wichtige Änderung, die so ein bisschen leise durchgegangen ist bei der Grundsicherung, was die Zahlen anbelangt, aber viele gar nicht wahrgenommen haben, ging, glaube ich, vor 1,5 Monaten durch. Also ich nehme die Folge jetzt am 16. April auf. Deshalb, ganz wichtiges Thema. Also, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, habe ich Phase Nummer 1, Lohnfortzahlung von meinem Arbeitgeber. Die geht 6 Wochen lang. Da bekomme ich mein volles Gehalt und habe keine Einbußen in der Regel. Dann kommt die Phase Nummer 2. Hier habe ich das Krankengeld. Krankengeld bekomme ich bis zur 78. Woche der Arbeitsunfähigkeit, sind circa 70-90% von deinem aktuellen Bruttogehalt, mit dem du rechnen kannst. Hier habe ich also eine erste Lücke, eine erste Gehaltseinbuße, die vielleicht für den einen oder anderen direkt mal zum Thema und zum Problem werden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Immobilienkredit am Laufen habe, wenn meine Familie von meinem Einkommen abhängig ist, wenn ich alleinerziehend bin, was auch immer. Es gibt verschiedene Konstellationen, wo das zum Problem werden kann. Was passiert danach? Danach habe ich die Möglichkeit, Erwerbsminderungsrente bei der gesetzlichen Rente zu beantragen. Die ist sehr gering. Wenn ihr schon mal in euren Rentenauskunft, die man jährlich bekommt, reingeschaut habt, dann seht ihr dort immer den Wert über der gesetzlichen Rente, der für die volle Erwerbsminderung angesetzt wird, ist relativ wenig. Meistens so 50-60% von dem Bruttogehalt, was man aktuell hat. Und wichtig ist, die Erwerbsminderungsrente ist sehr, sehr schwierig zu bekommen. Aus zwei verschiedenen Gründen. Viele Anträge werden abgelehnt, weil es schwierig ist, erwerbsgemindert per Definition zu sein. Erwerbsminderung bedeutet, ich kann keinen Beruf mehr ausüben, weniger als 3 Stunden am Tag. Also wirklich gar keinen Dienst da draußen gibt. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Stelle, denn es ist schwierig, gar keinen Beruf mehr ausüben zu können. Ich kann auf viele andere Berufe verwiesen werden, bedeutet abstrakte Verweisung. Deshalb werden auch so viele Anträge abgelehnt. Es gibt auch eine teilweise Erwerbsminderungsrente, wenn ich nur eine gewisse Anzahl arbeiten kann. Da könnt ihr euch vorstellen, das sind dann 50% von dem, was eben in dieser Rentenauskunft drinsteht. Das ist sehr, sehr wenig. Da wird die Lücke wirklich sehr, sehr hoch und bedeutend. Wenn ich jetzt keine Erwerbsminderungsrente bekomme, habe ich die Möglichkeit, Grundsicherung in Deutschland zu beantragen. Und hier ist ganz wichtig zu wissen, dass die Grenzen angepasst worden sind. Ab Juli 2026 gelten nämlich andere Grenzen. Ich habe sie mal mitgebracht. Ich weiß sie nicht auswendig, deshalb lese ich hier einmal ab. Und zwar Vermögensfreigrenzen. Was bedeutet das? Wenn ich Grundsicherung beantrage, darf ich nur ein gewisses Vermögen auf dem Konto haben oder muss erstmal mein Privatvermögen aufgebraucht haben, um überhaupt Grundsicherung zu erhalten. Wichtig für den Staat, denn man will niemanden, der 1 Million irgendwie schon auf dem Konto hat, noch Grundsicherung ausbezahlen, weil er keinen Job hat. Das wäre ja absurd. So. Und die Grenzen sind folgende. Bis 30 Jahre. Das ist für die meisten, die hier zuhören, meistens sind zwischen 30 und 40 und auch drunter, ist es so, dass du 5.000 Euro nur privat haben darfst. Das ist nicht mal der Notgroschen für viele. Das heißt, muss alles erstmal aufgebraucht werden. 5.000 Euro sind echt wenig Geld. So, 31 bis 40 Jahre sind es 10.000 Euro. Auch krass gesenkt worden. Vorher war es nämlich bei 40.000 Euro. Krasse Grenze. 10.000 Euro auch hier gerade mal so der Notgroschen für eine Family vielleicht. Und mehr darf einfach nicht da sein. Heißt, wenn man privat ein Depot hat, wenn man privat auch eine Immobilie gekauft hat, die zum Teil abbezahlt ist, zum Teil, ja, dann habe ich keine Möglichkeit, eine Grundsicherung zu beantragen. Schwierig, oder? Also ich glaube, da wird vielen bewusst, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte, weil einfach meine Arbeitskraft, mein Beruf einen sehr, sehr hohen Wert hat über den Zeitverlauf und auch in solchen Situationen eben dann wichtig ist, wenn solche Grundsicherungsbeträge etc. gesenkt werden. 41 bis 50 Jahre ist es ein bisschen höher, 12.500 Euro und ab 51 Jahre sind es 20.000 Euro im Privatvermögen, die ich haben darf, wenn ich Grundsicherung beantrage. Was heißt das in der Praxis? Wenn ich mit 32 Jahren 15.000 Euro gespart habe, berufsunfähig werde, muss ich erstmal 5.000 Euro davon aufbrauchen, bevor ich Grundsicherung überhaupt erhalten kann. Wer nichts abgesichert hat, steht dann mit 563 Euro Regelsatz da. Miete, Krankenversicherung, Essen, glaube ich, reicht nicht. Das ist echt ein Thema, ja. Also ihr seht, es ist so, dass auch mit diesen neuen Grundsicherungsgrenzen, finde ich, die BU jetzt keine Luxusversicherung ist, sondern wirklich eine wichtige Absicherung vom Einkommen, von der Arbeitskraft, um gut abgesichert zu sein in unserem Staat, auch wenn wir in einem Sozialstaat leben. Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Frage dieser Podcast-Folge, und zwar, wie viel Berufsunfähigkeitsrente brauchst du denn eigentlich? Also, ich habe Formeln mit dabei, ich habe Empfehlungen mit dabei und ich habe aber auch Beispiele mit dabei. Als Faustregel 70-80% von deinem aktuellen Nettoeinkommen als BU-Rente abzusichern, ist sehr sinnvoll. Warum? Was viele nicht bedenken, wenn man berufsunfähig wird, hat man nicht nur seine Fixkosten, seine Lebenshaltungskosten, die man selber tragen muss, sondern muss in der Regel auch private Altersvorsorge selber betreiben, denn die BU kann man ja maximal bis 67 Jahre abschließen. Danach habe ich dann sonst ein ausgelagertes Problem Altersarmut, auch wieder mit der Grundsicherung schwierig. Und ich muss oft auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge selber bezahlen. Und das ist vielen leider gar nicht bewusst. Hier vielleicht mal die Zahl von Stand 2026 ist der Mindestbeitrag bei der Kranken- und Pflegeversicherung von der gesetzlichen Krankenversicherung bei 220 Euro im Monat plus die Pflegeversicherung on top dazu. Sowas muss ich mit einkalkulieren, weil ich muss ja weiterhin Krankenversicherung dann zahlen, wenn ich berufsunfähig bin, weil das eine Pflichtversicherung ist in Deutschland. Damit das Ganze ein bisschen plastischer wird, habe ich mal zwei Rechenbeispiele mitgebracht. Und zwar Beispiel Nummer 1, Sarah, 35 Jahre, angestellt in Vollzeit, hat ungefähr 3.000 Euro netto. Faustregel, wenn wir von den 70-80% ausgehen, sind dann circa 2.100 bis 2.400 Euro BU-Rente als Startpunkt. So, was braucht sie tatsächlich? Da ist auch unsere Empfehlung in der Beratung, gemeinsam wirklich hinzuschauen, was braucht man denn? Weil manchmal verdient man auch noch relativ gut, ist gerade Single, niemand ist von einem abhängig, aber man braucht dieses Geld eigentlich gar nicht zum Leben, sondern man legt relativ viel davon weg. Schauen wir uns bei ihr mal an. Lebenshaltung sind 1.800 Euro. Dann rechnen wir mal Altersvorsorge dazu. Weiterhin, dass sie die finanzieren will, sind 300 Euro. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als Selbstzahlerin ungefähr 250 Euro. Das heißt, der reale Bedarf liegt bei 2.350 Euro BU-Rente, die wir ihr empfehlen würden. Nicht 1.000 Euro, nicht 500 Euro, sondern 2.350 Euro als realistische Größe. Also Beispiel Nummer 2, Julia. 38 Jahre in Elternzeit ist, glaube ich, ein spannendes Beispiel für sehr, sehr viele, weil das häufig so bei uns in der Beratung ist. Davor hat sie ungefähr 2.200 Euro netto in Teilzeit verdient. Also, was ganz häufig passiert, jetzt auch in diesem Beispiel, Julia hat vor der Geburt ihrer Tochter ihre BU-Rente auf 800 Euro runtergesetzt, weil sie in der Elternzeit ja nichts verdient oder wenig verdient, wenig Elterngeld bekommt, sich das irgendwie nicht leisten kann und sagt, muss ich runterschrauben. Also, was hier ganz wichtig ist zu verstehen, während der Elternzeit kann man genauso berufsunfähig werden, wie wenn ich in der Arbeit bin. Wenn mir irgendwas passiert, ich eine Krankheit habe und dann nicht mehr arbeiten kann, ich habe ja Elterngeldanspruch auch nur bis zu einem gewissen Grad, habe ich wieder genau das gleiche Problem und das gleiche Dilemma. Fixkosten bleiben ja eigentlich immer gleich, auch wenn man in der Elternzeit ist. Und was das Problem ist, wenn ich sowas runterstufe, ist es ganz, ganz schwierig, wieder hochzukommen, weil ich nur gewisse Nachversicherungsgarantien habe. Das heißt, ohne neue Gesundheitsprüfung nachversichern kann, geht nur in einem gewissen Rahmen. Meistens sind es 500-Euro-Sprünge, die da möglich sind, mit einem Ereignis. Das heißt, es wird schwierig. Und wenn ich aber das aufstocken möchte trotzdem und neue Gesundheitsfragen beantworte, können halt gesundheitliche Themen dazu kommen und es wird teurer, weil ich ja älter geworden bin für den Versicherer. Das ist keine gute Idee und ist eine Warnung an euch. Bitte, 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 die BU zu reduzieren. Das sollte wirklich der allerletzte Schritt sein, wenn ihr in Elternzeit seid. Von mir aus kann man die Altersvorsorge runterschrauben, kann man mit dem Partner drüber sprechen, wie man dieses Thema ausgleichen möchte. Aber die Berufsunfähigkeit runterzustufen ist ein sehr, sehr heikles Thema, wo ich ganz schwierig wieder zurückkomme, wo mir trotzdem auch was passieren kann, insbesondere in der Elternzeit, und wo ich dann die Möglichkeiten verliere, vernünftig irgendwie wieder aufstocken zu können und vernünftig abgesichert zu sein. Ich komme nämlich auch nochmal zu dem Thema, was passiert, wenn man eigentlich nicht vernünftig abgesichert ist, wenn man eine sehr geringe BU-Rente hat, wie jetzt zum Beispiel die Julia, 38, die jetzt bei den 800 Euro BU-Rente ist, weil sie sagt, in Teilzeit brauche ich nicht so viel. Stimmt eigentlich nicht, weil wenn wir davon ausgehen, wieder bei den 2200 Euro netto, 70-80% sind deutlich mehr. So, dann eine Frage, die sich dem anschließt, bis wann soll ich die BU machen? Bis 67 oder vielleicht doch lieber bis 65 oder so, weil ich plane eh früher in Rente zu gehen. Ich würde euch immer empfehlen, immer, bis 67 zu gehen. Warum? Ihr habt die Möglichkeit, wenn sich das Renteneintrittsalter doch irgendwie nach oben schiebt, dann auch die BU-Rente, dann auch die Berufsunfähigkeitsversicherung nach oben anzupassen, also dann auf 70 oder was auch immer zu stellen. Und wenn ihr merkt, dass ihr finanziell frei werdet schon früher, dann könnt ihr diese Versicherung ja einfach kündigen. Wenn ihr 60 bis 62, 63 das nur abschließt, sehe ich immer wieder im BU-Check und dann sagen viele, oh, das war mir gar nicht bewusst, ist es unmöglich, einen bestehenden Vertrag hochzusetzen auf 67. Das ist ganz, 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 ganz schwierig und fast nicht möglich. Deshalb würde ich es initial richtig machen und früher kündigen kann man immer, aber anpassen auf die 67, insbesondere wenn man dann berufsunfähig werden sollte, was auch nicht abwegig ist, weil jeder Vierte wird berufsunfähig in seinem Berufsleben, ist schwierig. Deshalb, genau, passt da auch auf jeden Fall auf, dass ihr das richtig und auch die richtige Höhe, aber auch natürlich die richtige Laufzeit in Kombination absichert und da nicht irgendwie zu tief unten ansetzt. In diesem Kontext möchte ich euch mal ein paar Zahlen zeigen, die vielen gar nicht bewusst ist. Wir sprechen ja viel über das Gender Pay Gap, Gender Pension Gap. Es gibt aber auch tatsächlich ein Gender BU Gap, was ich sehr, sehr spannend finde, wo Frauen eben besonders aufpassen müssen. Und zwar 43,5% der Frauen sorgen sich darum, im Laufe ihres Arbeitslebens einmal länger als 6 Monate beruflich auszufallen. Also es ist eine Sorge irgendwie von vielen Frauen. Bei Männern sind es 30,7%. Frauen haben also ein stärkeres Risikobewusstsein. Aber ich glaube auch, dieser ganze Mental Load zeigt einem, dass dieses Thema Burnout, psychischer Ausfall gar nicht so weit wegliegt oder wegliegen könnte, wenn man einfach so eine mehrfache Doppelbelastung hat. Das ist aber jetzt meine eigene Interpretation und Meinung zu dem Thema. Aber nur 32,6% der Frauen sind tatsächlich versichert. Hier haben wir also ein Gap. Bei Männern sind 39,2% versichert, obwohl weniger Männer glauben, dass sie berufsunfähig werden. Heißt, Frauen wissen um das Risiko, handeln aber seltener als Männer, was echt interessant ist. Und diese Lücke müssen wir auf jeden Fall schließen. Also als Frau kümmert euch um diese Absicherung. Sie ist wichtig, wenn ihr von eurer Arbeitskraft abhängig seid, um eure Einnahmen zu erzielen. Egal, ob ihr Hausfrau seid, auch das kann man versichern. Auch das, wenn ich als Hausfrau berufsunfähig werde, kann ich eine BU-Rente bekommen. Wissen viele nicht, aber ist in den Vertragsbedingungen drin. Natürlich kann ich mich besser und einfacher absichern, wenn ich in einem Beruf bin und dann zur Hausfrau wechsle. Dann ist es kein Problem. Hausfrau ist jetzt irgendwie so ein doofes Wort, aber so ist es halt in den Versicherungsbedingungen beschrieben. Oder Hausmann, was auch immer. Kann ich ja meinen Beruf immer wechseln. Und meine BU läuft ja immer mit, wenn ich sie einmal abgeschlossen habe. Und wenn ich mich als Hausfrau, Hausmann absichere, dadurch, dass es ein körperlicher Beruf ist, ist es teurer, als wenn ich jetzt zum Beispiel vorher einen Schreibtischjob gemacht habe und mich da absichere. Sie läuft dann ja trotzdem weiter. Ein wichtiges Thema. Was vielleicht auch eine ganz spannende Zahl ist, ein weiterer Fakt. 35,9% aller anerkannten BU-Fälle bei Frauen sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen, sind knapp 40% höher als bei Männern. Burnout, Depression, Angststörungen sind so einer der häufigsten psychischen Erkrankungen, die zu Berufsunfähigkeit führen. Und ich glaube, das sind mittlerweile keine seltenen Diagnosen, sondern Lebensrealität von vielen. Wer denkt eben, dass eine WU nur was für körperlich arbeitende Berufe ist, liegt auch falsch, glaube ich. Indem man sich die Zahlen anschaut, wird das sehr bewusst. Kommen wir zu dieser Mini-BU-Rente. Jetzt an unserem Beispiel Julia. No offense, wenn jetzt irgendeine Julia zuhört oder so, aber einfach um auf dieses Beispiel Name zurückzukommen mit den 800 Euro BU-Rente. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn ihr eine BU macht, euch ausreichend abzusichern. Weil wenn ihr nicht euch ausreichend absichert, würde ich euch empfehlen, gar keine BU zu machen. Warum? Wenn ihr zum Beispiel 800 Euro BU-Rente bekommt, dann wird die euch nicht ausreichen. Das heißt, ihr müsst Grundsicherung beantragen. Und dann werden diese 800 Euro auf die Grundsicherung draufgerechnet. Also verrechnet, weil man sie mit angeben muss. Heißt, dann kriege ich vielleicht diesen Grundsicherungsbetrag, es wird draufgerechnet und eigentlich habe ich die BU dann umsonst bezahlt, weil sie ja angerechnet wird auf die Grundsicherung. Und entsprechend hätte ich dann lieber gar keine BU gemacht, weil mit der Grundsicherung kriege ich vielleicht auch so ein kleines Minimum raus. So Mini-BU-Renten bringen in dem Fall einfach gar nichts für den Leistungsfall. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Wenn ich mich absichere, dann muss ich mich in einer ausreichenden Höhe absichern, dass ich gut abgesichert bin. Weil wenn ich so kleine BU-Renten mache, nur um mein Gewissen zu versöhnen oder irgendwie mich besser zu fühlen, habe ich genau dieses Problem, dass an die Grundsicherung aufgerechnet wird. Die reicht mir nicht aus, diese Mini-BU-Rente. Es wird an die Grundsicherung angerechnet. Das heißt, ich kriege dann trotzdem einen kleinen Betrag raus und habe diese BU einfach umsonst bezahlt, bin trotzdem finanziell nicht gut abgesichert gewesen, weil wir ja davon sprechen, dass man es macht, weil die Grundsicherung nicht ausreichen wird. Also das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema und ich habe da auch Zahlen, dass das echt ein Frauenproblem ist. Und ich weiß, es hängt mit diesem Gender Pay Gap zusammen und Co., dass man vielleicht weniger verdient in Teilzeit, so wie jetzt bei unserem Beispiel Julia. Das haben wir zuhauf bei uns in der Beratung. Und da muss man echt viel Aufklärungsarbeit leisten. Aber mal die Zahlen. 70% der anerkannten BU-Renten von Frauen liegen unter 1.000 Euro monatlich. 70%, das ist so viel. Bei Männern sind es nämlich nur 57,6%. Schaut euch das mal an, das ist ein Gap von fast 15%. Männer sichern sich also im Schnitt echt besser ab, als es Frauen tun. Und ich bin mir 100% sicher, dass bei Frauen eher so ein Thema ist, ich will mein Gewissen irgendwie trösten, ich mach's, ich habe aber nicht ausreichend Geld und dann streiche ich bei der BU-Rente ein. Und das ist problematisch. Das ist mega problematisch, wie ihr sehen könnt. Bitte macht eine ausreichend hohe BU-Rente, insbesondere als Frau. 70-80% vom Nettoeinkommen als Faustformel und dann individuell draufschauen, was sind meine aktuellen Fixkosten, was brauche ich noch an Altersvorsorge, was sind irgendwie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Schaut, und ich rede mich da auch immer in Rage, aber an der Stelle würde ich nicht sparen. Einfach nur mal so psychologisch überlegt, wenn du eine Million auf dem Konto hättest und du würdest davon passives Einkommen beziehen, dann würdest du die Millionen wahrscheinlich mit deinem Leben verteidigen, schützen, gucken, dass das gut investiert ist, dieses Geld, dass du vielleicht irgendeine Absicherung dafür hast, dass du auch ja dieses passives Einkommen hast. Aber unsere Arbeitskraft ist genauso viel wert und bringt ja genau dieses Einkommen, vielleicht nicht passiv, aber aktiv. Und viele schützen es gar nicht. Es ist psychologisch einfach für mich so wild. Ich weiß, ich bin ja in dieser Branche drin, deshalb ist es vielleicht für mich einfacher zu verstehen. Aber ich glaube, rein logisch sollte es für jeden irgendwie klar und verständlich sein, dass es wirklich eine wichtige Absicherung ist, um die man sich kümmern sollte. Kommen wir zum letzten Teil dieser Videopodcast-Folge. Ich habe nochmal so kurz zusammengefasst für euch die 5 gefährlichsten BU-Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Wenn ihr jetzt eh euch schon mit dem Thema auseinandersetzt über die BU-Rentenhöhe, dann wollte ich euch ja einfach mal ehrliche Einblicke bei uns in die Beratung geben, was ich halt immer wieder sehe. Und die Fehler solltet ihr nicht machen. Wir haben auch eine ausführliche Podcast-Folge dazu. Die verlinke ich hier auch nochmal in YouTube, aber natürlich auch in den Shownotes. Aber nochmals zusammengefasst eben, Fehler Nummer 1, zu niedrig ansetzen die BU-Rente. Habe ich, glaube ich, heute schon sehr krass erklärt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dann Thema Nummer 2, keine Mini-BU-Renten. Dann lieber gar nicht absichern, weil, wie gesagt, es wird auf die Grundsicherung angerechnet und bringt dir im Worst Case gar nichts. Du hast umsonst dann einfach einbezahlt. Fehler Nummer 3, keine Dynamiken drin zu haben. Es ist ganz wichtig, dass ihr eine Beitragsdynamik mit reinpackt und idealerweise auch eine Leistungsdynamik. Warum? Das führt nämlich dazu, dass eine BU-Rente im Leistungsfall, aber auch in der Ansparphase eben steigt. Eine Dynamik Wir haben ja jedes Jahr eine Inflation von 2%. Führt dazu, dass man, wenn man die Dynamik auch auf 2% setzt, die BU-Rente eben immer jedes Jahr um 2% steigt. Ganz wichtig, weil diese Lebenshaltungskosten steigern sich ja auch mit der Inflation, die wir haben. Ich kann mir davon einfach weniger kaufen, wenn ich dann zum Beispiel in 10, 20, 30 Jahren erst berufsunfähig werde und dann immer noch irgendwie 1200 Euro irgendwie abgesichert habe und eigentlich die mit der Inflation die Preise sich schon verdoppelt haben in der Zeit, dann ist es auch ein schwieriges Thema und nicht ausreichend abgedeckt. Deshalb eben ganz wichtig, auch in der ausreichenden Abdeckung, wenn ich eine BU mache, dass ich diese Dynamiken mit einpflege. Dann Fehler Nummer 4, dass man das Endalter eben nicht auf 67 setzt, sondern früher, wenn man ein bisschen Geld sparen möchte, der Beitrag dann geringer wird. Aber eigentlich ist es absurd, habe ich auch schon erklärt. Ich habe die Möglichkeit, das ja früher zu kündigen, wenn ich früher berufsunfähig werden sollte. Und wenn ich doch zum Beispiel mit 20 berufsunfähig werde und die nur bis 60 läuft, habe ich immer noch 7 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre, wenn wir erst mit 70 in Rente gehen können, die ich dann selber irgendwie überbrücken muss. Und die wenigsten haben Geld für 10 Jahre, die man irgendwie selbst überbrücken muss, außerhalb der Rente. Also auf jeden Fall, ich würde es anders machen. Bis 67 und dann früher kündigen, wenn ich irgendwie früher finanziell frei bin, schon in Rente gehen könnte. Dann hat man sich dieses Geld einfach nach hinten rausgespart, statt vorne zu sparen, wo man noch gar nicht weiß, was passiert, wie es passiert, und dafür macht man ja diese Absicherung. Und Fehler Nummer 5, keine Nachversicherungsoption in der BU zu haben. Ganz wichtig, wenn ihr eine BU abschließt, wir nehmen ja immer den heutigen und aktuellen Stand. Es kann sein, dass ihr mal Kinder bekommt. Vielleicht habt ihr 5, 6 Kinder, die irgendwie von euch abhängig sind, was schön ist und schön wäre. Aber ihr müsst natürlich dann eure BU-Renten anpassen. Vielleicht habt ihr einen Immobilienkredit, den ihr später aufnimmt. Und wenn ich Nachversicherungsoptionen habe, habe ich immer die Möglichkeit, ohne neue Gesundheitsfragen meine BU-Rente bis zu einem gewissen Grad aufzustocken, auch zu dem gleichen Preis, den ich damals abgeschlossen habe. Und das hilft mir, dass meine Berufsunfähigkeitsversicherung flexibel bleibt. Ich nicht heute schon so viel bezahlen muss, sondern erst, wenn diese Ereignisse stattfinden, ich einfach nachversichern kann. Ohne neue Gesundheitsfragen. Jeder gute Tarif hat das drin. Ihr müsst aber mit eurem Berater genau in die Konditionen reinschauen, wann ich nachversichern kann, welche Möglichkeiten der Nachversicherung ich habe. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich natürlich auch in dieser Podcast-Folge meine Meinung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung mit euch teilen. Ich höre ganz oft, eine BU zu teuer. Kann ich nicht machen, ist viel zu teuer. Und ich verstehe es. Aber wenn man mal so richtig durchrechnet, wie gesagt, wenn man heute 30 ist, 2500 Euro netto verdient, bis 67 arbeitet, dann erarbeitet man sich bis zur Rente einen Wert von über 1 Million Lebenseinkommen. Das ist das Vermögen, das du absicherst mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, und eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet wirklich nur einen Bruchteil davon. Deshalb würde ich lieber irgendwie 80 Euro im Monat für eine Berufsunfähigkeitsversicherung investieren und für den Schutz ausgeben, als später mit 800 Euro oder noch weniger Grundsicherung zu leben oder 800 Euro BU-Rente, Mini-BU-Rente, die dann noch aufgerechnet wird auf die Grundsicherung und meine Miete nicht zahlen zu können. Ganz ehrlich, ist einfach so. Und ich glaube, dass viele das nachvollziehen können. Ich weiß, idealerweise braucht man sie nie. Das ist schön. Aber wenn man sie braucht, dann hat man sie. Und es ist einfach etwas anderes, als wenn ich sie nicht habe. Und ich kann euch auch sagen, schiebt dieses Thema nicht auf. Jede Diagnose, die dazwischen kommt, jedes Jahr, was dazu kommt, wird die Berufsunfähigkeitsversicherung teurer. Auch mit dem Jahreswechsel werdet ihr direkt ein Jahr älter für den Versicherer und zahlt mehr für die gleiche Absicherung. Deshalb, wenn ihr es vorhabt, macht es dieses Jahr unbedingt noch und so früh wie möglich, dass eben keine irgendwie unangenehmen Diagnosen dazukommen, die man aufarbeiten muss, weil es Falschdiagnosen sind oder das halt reale Diagnosen sind, die es gar nicht mehr zulassen, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommt. Ein Fazit für diese Podcast-Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, deinen eigenen Bedarf für eine Berufsunfähigkeitsversicherung besser einzuschätzen. Du verstanden hast, warum es wichtig ist, eine ausreichende BU-Rente abzusichern und da diese 70-80% im Kopf zu haben, aber trotzdem nochmal individuell nachzurechnen. Und viele andere kleine Tipps, wie eben bis 67 die Dynamisierung und Co. mit drin hast. Und dass es eine ganz, ganz wichtige Versicherung ist. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, freue ich mich natürlich über einen Thumbs Up und eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Auf jeden Fall, wenn du dich um die Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern möchtest, eine anonyme Voranfrage machen möchtest, alle Tarife da draußen vergleichen möchtest, wirklich strukturiert dieses Thema angehen möchtest, Wir sind Profis in dem Thema. Wir arbeiten unabhängig, wir arbeiten neutral und machen das sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Digital in Deutschland von überall aus möglich. Du hast keinerlei Mehrkosten. Es kostet genauso viel wie direkt beim Versicherer oder bei Check24. Aber du hast bei uns einen ganz, ganz tollen Service und der widerspiegelt sich auch bei uns in den Bewertungen. Schau gerne mal auf Google oder Proven Expert vorbei. Ich glaube, da bekommt man ein sehr, sehr gutes Bild davon, wie wir arbeiten und dass wir das sehr, sehr gerne machen und Profis in dem Bereich sind. Deshalb freue ich mich, wenn wir uns in der Beratung vielleicht wiedersehen. Den Link dafür findest du einfach bei uns in den Shownotes oder auf femens-finanzen.de und dann einfach auf Termin buchen klicken. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.